Wir sind in Markus Kapitel 2 heute. Und wirklich, ich ermutige euch, eine Bibel zu holen, obwohl ich werde den Text hier vorne haben. Aber es ist immer was Besonderes, wenn man Papier in der Hand hat. Besonders, wenn es um Gottes Wort geht. Sogar in unser elektronischer Zeitalter. Ne? Es ist schön, ein echtes Buch in der Hand zu nehmen. Jedes Jahr, und ich würde die Männer und Frauen ermutigen, das in euren Kalendern einzutragen. Es gibt jedes Jahr eine Männerfreizeit und eine Frauenfreizeit. Gibt es auch Frauenwochenende, Männerwochenende. Und sie sind wirklich wertvoll. Und das ist hauptsächlich in der Gemeinde Christi. Alle Leute kommen hauptsächlich aus der Gemeinde Christi. Dieses Jahr waren ich und Dan zusammen in Neckarzimmern, nördlich von Stuttgart, mit 60 anderen Männern aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Es ist wirklich eine wertvolle Zeit. Wir pflegen eine Tradition, das nicht unbedingt geistlich ist, aber es fördert die Gemeinschaft. Ein Bruder aus der Gemeinde in Bremen ist ein, was sagt man, leidenschaftlicher Football-Zuschauer. Hat früher Football gespielt in Kiel, wohnt jetzt in Bremen, spielt nicht mehr, aber guckt gern. Und ein Jahr hat er gesagt, hey, ich habe dieses NFL-Pass, wo man jede Zeit ein Spiel sehen kann. Er wollte hier einen Abend nehmen und schauen wir ein Spiel zusammen. Ja, gerne. Und andere Männer kommen dazu und wir schauen ein Footballspiel an. Haben wir auch dieses Jahr gemacht. Es macht Spaß. Ich mag das nicht gerne alleine, besonders Football. Aber mit so einer Gruppe, es macht schon Spaß auszutauschen. Und so Männer, wie nennt man das? Männer, naja, Zeit zusammenbringen. Das hat mich an einen Film erinnert, als, naja, ich bin durch den Text gegangen und der Text hat mich eigentlich an einen Film erinnert, was wir lange nicht gesehen haben, weiß nicht mehr, aber es ist ein Footballfilm, amerikanischer Football. Das heißt Blindside, die große Schanze. Es geht um ein obdachloser Jugendlicher, der an der Straße einen Abend, als ich geredet hat, aufgefunden wurde von einem Mann und Frau. Und diese Familie, das ist im Süden von Amerika, weiße Familie, schwarze Junge, arm, reich, sie waren stinkreich und sind immer noch, das ist eine wahre Geschichte, hat diese obdachloser, schwarzer Junge zu Hause genommen. Was sehr ungewöhnlich ist, sogar heute in den Staaten. Und er kannte sich schon aus mit Football, aber in dem Film ist es nicht so gezeigt. Der Film ist nicht ganz gut mit der Wahrheit. Ein paar Dinge haben sie, so wie Hollywood so ist, schöner gemacht, anderen weggelassen. Aber sie haben ihm geholfen, letztendlich ein NFL-Spieler zu werden. Aber seine Position auf der Mannschaft war in der Verteidigung. Und ich habe vergessen, ob er ein Defensive Back oder Defensive End oder Defensive irgendwas, ein Verteidiger war er. Und seine Aufgabe war, den Quarterback, derjenige, der die Bälle hat immer zuerst, zu schützen. Weil ein Quarterback ein Blindside hat, eine blinde Seite. Er guckt hier und das ist eine blinde Seite. Und da versuchen einer von einer Ecke rauszukommen und ihn zu erwischen. Und das ist die Aufgabe von dieser großen Junge, den Quarterback zu schützen. gespielt von Sandra Bullock und Quentin Aaron, heißt die beiden Schauspieler da. Genau wie ein Quarterback eine Blindside hat, so eine blinde Seite, hatten die führenden Juden eine blinde Seite. Und er heißt Jesus aus Nazareth. Das sehen wir immer wieder heute in unserer Geschichte. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, wo ist meine blinde Winkel? Wo ist deine blinde Winkel in deinem geistlichen Leben? Was sehen wir nicht, dass Gott in uns ändern will? Und dazu, wie können wir diese Sache am besten sehen? Lesen wir zusammen. Erstmal ab Vers 18 bis 22. Die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Deshalb kamen einige Leute zu Jesus und fragten: Warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger von Johannes und den Pharisäern? Jesus antwortete ihnen: Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff wird sonst an der Flickstelle doch wieder reißen. Und das Loch wird dann nur noch größer. Ebenso führt niemand jungen gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst bringt er sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein führt man in neue Schläuche. Schon wieder ist Jesus hier nicht religiös genug. Es gab zur Zeit Jesu eine Tradition, die orthodoxen Juden pflegten. Sie fasteten zweimal in der Woche. Und offensichtlich haben die Jünger Johannes diese Gewohnheit angenommen und waren ebenso beunruhigt wie die Pharisäer. Johannes saß zu dieser Zeit im Gefängnis und während des Fastens pflegte man zum Gebet oder zu Buße zusammenzukommen. Es wäre höchst unwahrscheinlich gewesen, wenn Junge das Fasten grundsätzlich ablehnten und Jesus war für seine Jünger verantwortlich. Deswegen so die Frage. Und dann erzählt Jesus von einer Hochzeit. Man fastet nicht, wenn der Bräutigam da ist. Und wenn man damals eine Hochzeit gefeiert hat, erstreckten es sich über 10 Tage, eine Woche, oft. Und in dieser Zeit kann man nicht fasten oder trauern oder an einem Trauerfeier teilnehmen. Und Jesus macht eine Verbindung zwischen dieser Tradition und seiner Anwesenheit. Aber wenn der Bräutigam weggenommen wird, dann ist die Zeit zu fasten gekommen. Und das bezieht sich auf, denke ich, seine Festnahme, seine Kreuzigung. Das war die wichtige Zeit zu trauern. Er benutzt zwei Bilder oder Gleichnisse, könnte auch man sagen, Beispiele, um diese Tatsache, diese Idee, was er hat, zu untermauern. Das Flicken von Kleidung und Weinschläuche. Das kennen wir nicht. Ne? Wir kaufen eine Flasche Wein im Glas oder vielleicht im Karton heutzutage. Aber damals führte man nicht neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie platzen. Man muss neue Weine, neue Weinschläuche füllen. Der Schlauch dehnt sich aus, als der Wein gärt. Da fand ich ein Zitat, interessantes Zitat von Tertullian. Einer von den frühen Christen hat einmal die Bemerkung gemacht, Christus habe nicht gesagt, er sei die Gewohnheit, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit ist aber eine lebendige Macht. Wenn wir versuchen, die Wahrheit in das Netz einer religiösen Gewohnheit einzufangen, erleben wir, dass das Alte zerstört wird und das Neue dabei Schaden leidet. Das heißt, die alte Denkweise passt nicht in das Neue. Das Evangelium, die gute Nachricht von Buße und Vergebung, kann nicht mit den alten und äußerlichen Traditionen von Selbstgerechtigkeit und Ritualismus verknüpft werden. Es weht in dieser Zeit eine frische Brise durch Palästina. Und viele Juden verstehen diese Nazarener nicht. Das Alte Testament wird von der guten Nachricht erfüllt und das Reich Gottes wird zu den Armen, Schwachen und Ausgestoßenen eröffnet. Daher kann man nicht fasten. Nicht, wenn solch ein neuer Wein, so ein frische Brise auf die Erde gekommen ist. Wir können lesen sogar, dass die Propheten sich danach gesehnt haben. Eine sehr bekannte Stelle in Jeremia sagt, Vers 31, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Mit dem Kommen Jesu ist der neue Wein gegenwärtig und er sucht neue Weinschläuche für diese gute Nachricht. Vers 23. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Seht ihr das an? Was tun sie? Ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen: Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des hohen Priesters Abiatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen dürften. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Jünger Jesu zum großen Teil keine gelernten Menschen waren. Sie waren einfache Fischer, ein ungern gesehener Zolleinnehmer und zwei Donnersöhne. Verwechsel die zwei Buchstaben immer. Ein Döner wäre auch nicht schlechtermaßen. Naja. Eigentlich diese Beschreibung von Jakobus und das ist es weg. Johannes? Hilf mir, ja. War eine schöne Beschreibung von den zwei, wenn man die Geschichte kennt. Sie hatten so eine Flamme in ihrem Herzen. Aber oft falsch gedacht, falsch gesagt, auf jeden Fall, was sie so oft unüberlegt Dinge gesagt haben, die verkehrt waren. Es gab auch in der Gruppe einen zukünftigen Verräter unter ihnen. So eine Gruppe von Menschen hat Jesus um sich herum. Was ist mit diesem Sabbat-Problem? Erstens sind sie möglicherweise weiter als einen Kilometer weg von ihrem Zuhause. Man darf nicht am Sabbat so weit reisen. Zweitens, ich kann mir vorstellen, wenn sie Hunger hatten, aßen sie. Und sie waren unterwegs, durch ein Kornfeld gegangen und haben was geholt. Ja, bei unseren langen Fahrten, als die Jungs kleiner waren, haben sie von hinten gerufen: Mama, ich habe Hunger. Oder können wir eine Pause machen? Und Susan hat oft Brötchen dabei und ein Brötchen gegeben oder nach hinten geworfen. Ab und an haben wir uns bei McDonald's angehalten, aber nicht oft. Aaron kann das bezeugen, dass nicht wahrscheinlich nicht oft genug bei McDonald's angehalten haben. So ein bisschen anders als zur Zeit Jesu, muss ich sagen. Hier bringt Jesus dieses Beispiel von David aus der Geschichte von den Juden. Findet man im 1. Samuel 21, lesen wir nicht. Aber was da passiert ist, ist, David ist gerade von König Saul verstoßen worden. Und es gibt diese so schöne Geschichte, wunderbare Geschichte zwischen Jonathan und David, um Jonathan Bescheid zu sagen, dass es sicher oder unsicher war für David nach Hause, zurück zum Saul eigentlich zurückzugehen. Und Jonathan ist da auf dem Feld mit seinen Laufburschen oder der Junge und hat Pfeile geschossen. Und David ist in der Nähe versteckt und wartet auf Jonathan, um zu hören, ob er wieder zum Königshof zurückkehren kann. Jonathan rief dem Burschen zu: Schnell, beeile dich, steh nicht still. Und das war das Zeichen, dass David nicht nach Hause gehen kann oder könnte. Er und seine Männer gingen jetzt nach Nob, zu dem Priester Ahimelech. Und als David nach Brot bittet, sagt er, dass er nur heiliges Brot hat. Und David nimmt das Brot. Nicht verwechseln, hier sagt es Abiatar. Er war der Sohn von Ahimelech. Und der hohe Priester, als David regierte, war Abiatar. Er war offensichtlich bekannter, sagen viele, als sein Vater. Und Jesus fasste diese Aussage zusammen: Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Den Sabbat hat Gott geschaffen zum Segen und Ausruhen für die Menschen. Und das Problem war, die Pharisäer machten aus ihm eine Last und den Menschen zum Sklaven ihrer unzähligen Vorschriften. Und das war nie Gottes Absicht. Jesus stellt sich da als Herr über den Sabbat, genauso wie Gott. Deswegen kann Jesus die Vorschriften der Pharisäer zurückweisen und Gottes originale Idee von Sabbat als Segen vor ihre Augen führen. Markus 3. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus es nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu: Steh auf und stell dich in der Mitte, damit alle dich sehen können. Dann fragte er seine Gegner: Soll man am Sabbat Gott Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Anhängern von König Herodes. Sie fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. O Jesus, er kann es einfach nicht lassen. Mit seiner Frage verändert Jesus die Gelegenheit von einer rechtlichen zu einer moralischen Situation. Er schiebt förmlich die Pharisäer in eine Richtung, ihr Denken zu überprüfen. Ist es richtig, an Sabbat Gutes zu tun? Und dann schiebt er die Frage in eine extreme Position, das Leben retten oder töten. Jesus lässt nicht locker. Aber hier ist ein wichtiger Punkt. Ist der letzte dieses Beispiels, der letzte von 5 Auseinandersetzungen, wo Jesus am Sabbat geheilt hat. Was sagt uns Markus? Warum gruppiert er diese 5 Heilungen zusammen? Gleich am Anfang. Wir sind noch früh im Markus-Evangelium. Ich denke, es gibt verschiedene Meinungen, aber Ideen. Einer ist, Markus will uns wissen lassen, Jesus ist Herr. Auch über den Sabbat. In dieser letzten Erzählung bekommen wir einen Blick von Zorn und Trauer Jesu. Von seinem Zorn, seiner Trauer. Warum regt er sich so auf? Warum kriegen wir einen Blick in diesem Zorn? Ich denke nicht, weil die Menschen Gottes Ehre mit Füßen treten, sondern weil sie den Menschen verhindern, zu Gott zu kommen. Jesus ist traurig, dass sein Volk miteinander, untereinander Hindernisse aufstellen, die verhindern, zu ihm zu kommen. Es bricht Gottes Herz, wenn wir Regeln so hinstellen, die es letztendlich schwieriger machen, zu unserem Vater zu kommen. Sind Gottes Gebote und Verbote wichtig? Auf jeden Fall. Aber wie gut kennen wir die Person, der wir ein Gesetz vor der Nase halten? Das war zum Teil unser Thema von unserem Gemeindewochenende. Wie gut kennen wir das Herz von unseren Brüdern und Schwestern? Wie lange sind sie mit Jesus unterwegs? Ja, es gab viele Fragen. Deswegen hat Jesus oft über unsere eigenen Sünden gesprochen, als er hier auf der Erde war. Zum Beispiel Matthäus 7, 3. Was siehst du aber den Splitter im Augen deines Bruders und den Balken in deinem Augen bemerkst du nicht? Hallo? Na, das hat er nicht gesagt, aber. Johannes 8. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer war das? Die Frau, die ertappt wurde, ja, beim Ehebruch. In Liebe sollen wir unsere Brüder und unsere Schwestern zurückbringen. Ich mag so sehr, wie Paulus das ausdrückt im Galaterbrief, wo er sagt, liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall kommst. Jesus war zornig, weil die Pharisäer die Barmherzigkeit und Gnade Gottes vergessen haben. Oder irgendwie weggeduckt haben. Die Gott selbst seinen Kindern gezeigt hat, als er die Verordnung für den Sabbat gemacht hat. Das ist unser Text für heute. Was nehmen wir mit? Was ist dein Neudeutsch? Kann man Neudeutsch sagen? Takeaway? Am Anfang von unserem Text, 2,18 bis 20, Jesus ist nicht gegen das Fasten. Es gibt Zeiten, in denen wir fasten können oder sollen. Aber wenn der Bräutigam gegenwärtig ist, das ist keine Zeit für das Fasten. Das war das Problem damals. Wir haben eher das Problem, dass wir keine Zeit haben oder die Zeit nicht nehmen für das Fasten. Wir haben ein Problem sozusagen von der anderen Seite. Wir sind zu beschäftigt. Das Leben ist zu voll. Oder das Essen ist zu wichtig. Wir können das nicht einfach für ein paar Mahlzeiten vergessen. Jesus illustriert seinen Punkt mit zwei Bildern. Neues Tuch und altes Kleid, neuer Wein in einem alten Schlauch. Das neue Lehre Jesu passt nicht in alte Formen. Das neue Leben in Jesus passt nicht zusammen mit dem Judentum. Es kommt aus dem Judentum. Es erführt das Judentum. Ja, ein Leben in seiner Gnade erfüllt das, was Gott immer vorhat. Und ich denke, jede Generation muss neu überlegen, wie bringen wir am besten die gute Nachricht zu den Menschen. Drittens, diese Prinzipien vom Sabbat. Die Rabbiner haben verrückte Regeln ausgearbeitet, was man an den Sabbat tun kann. Hier ist ein paar, was ich gefunden habe. Man darf nicht mit der linken oder rechten Hand etwas tragen, aber schon mit der Rückseite der Hand, mit seinem Fuß, Ellbogen, an seinem Ohr, Haar oder Saum seines Hemdes, Schuh oder Sandal. Am Sabbat dürfte man keinen Knoten machen, aber eine Frau dürfte ihr Gürtel knoten, sodass, wenn ein Eimer Wasser am Sabbat aus dem Brunnen hochgehoben werden musste, die Frau ihren Gürtel benutzen könnte. Aber bloß kein Seil mit Knoten. Jesus hat nie Gottes Gebote für den Sabbat gebrochen, aber schon die gesetzliche Regel, die Menschen gemacht haben. Ich mag diese Stelle in Hosea 6,6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als ein Brandopfer. An Brandopfern. Die Liebe, die wir für unsere Mitmenschen haben oder haben sollen, haben können, ist viel wichtiger als religiöse Rituale. Und Jesaja 58, 1 bis 9 soll man öfter mal lesen. Wir lesen das jetzt nicht, aber notiert das. Jesaja 58, 1 bis 9. Viertens, der Herr über den Sabbat heilt am Sabbat. Er ist gehasst, geliebt und gefolgt. Jesus war zornig gegen seine Kritiker, weil sie solche Regeln aufgestellt hatten und verweigert haben, ihre Meinung zu euch zu ändern und Jesus zu akzeptieren. Und fünftens, die Heilung dieses Mannes. Da ist ein Teil, was man nicht sofort sieht in dieser Geschichte mit dem Mann. Sein Hand war gelähmt. Trotzdem bittet Jesus, dass er seine Hand ausstreckt. Er hätte es sagen können, aber Herr, heile mich zuerst, dann kann ich es tun. Es geht nicht. Nein. Er folgte Jesu Anweisungen. Und dazwischen hat Jesus ihn geheilt. Er war willig. Und Gott hat den Rest getan. Wahnsinn. Was Gott mit uns tut, wenn wir willig sind. Wenn unsere Herzen ihm offen sind. Wenn wir bereit sind, Ja zu sagen, obwohl wir nicht sehen, wie. Obwohl wir nicht sehen können, wie Gott das überhaupt schaffen kann. Es gibt in diesem Text, für mich zumindest, und ich hoffe für euch, ein paar Herausforderungen. Drei habe ich notiert. Und wenn du eins hast, sag mir das später. Was ist deine Herausforderung hier? Den Mensch sehen und zuerst kennenlernen. Meine Sünde und Schwächen nicht aus den Augen verlieren. Zweitens, mein geistliches Gleichgewicht finden zwischen Feiern und Fasten. Ich habe festgestellt, ich faste nicht genug. Und das kann etwas uns bringen im geistlichen Leben. Aber wir sollen gleichzeitig kein unüberwindbare Regel daraus machen. Und drittens, immer noch lerne ich nach 43 Jahren Christsein, wie ich heute in diesem Augenblick Jesus am besten nachfolgen kann. Wie kannst du Jesus in deinem Leben nachfolgen? Und das ist eine tägliche Aufgabe. Eine lebendige Sache, was wir jeden Tag tun, ob das uns bewusst ist oder nicht. Ich ermutige euch, das bewusster zu machen, dass du Jesus in der Arbeit, in die Schule nachfolgst. Mit Freunden. Wenn du einkaufen gehst, die Straße lang gehst, du folgst Jesus nach. Wie können wir das uns bewusster machen in unserem Leben? Amen. Beten wir zusammen. Herr, du hast es nochmal getan. Nicht nur deine Zuhörer, die Leute, die gegenwärtig waren, sondern auch uns herausgefordert. dich zu sehen als Herr, der Schöpfer, gleichzeitig als Freund und Retter. Einer, der so menschlich war und trotzdem Gott. Danke, Herr, dass du uns so lebendig bist und dass dein Wort dich lebendig machst und dass wir dürfen dieses Wort und diese Wörter immer wieder lesen und Leben daraus schöpfen. Danke gleichzeitig, dass, Herr, dass wir nicht vollkommen sein müssen, dass wir das täglich erkennen, dass wir nicht angekommen sind und dass du uns begleitest auf diesem Weg. Wir lernen. Wir wollen nicht in Sünde fallen, aber wir tun es immer wieder. Und wir bitten um Vergebung, hier und jetzt, für diese Woche, für heute, als wir gesündigt haben. Danke, dass du bei uns bist und uns deine Kraft schenkst. Und Herr, wir bitten um deine Weisheit und deine Kraft, dass wir durch die Woche gehen. Segnet uns, sei mit uns, sogar wenn wir das nicht merken, sogar wenn wir das nicht merken wollen. Wir danken dir für deine Liebe. In Jesu Namen, deinen Namen beten wir. Amen. Ich möchte euch ermutigen, jeden Tag Gott zu danken, dass Jesus dein Herr ist. Und den Vater bitten, dir zu offenbaren, wo dein blinder Winkel ist. Gott segnet euch. Wir bauen gleich um und haben wir Zeit, erstmal Kaffee und ein paar Dinge, manchmal Kekse, ein bisschen Gemeinschaft zu genießen. Und dann bauen wir um für unsere gemeinsame Mahlzeit.